Absurditas. Ich beiße die Zähne zusammen, im grausigen Wissen, was mich gleich erwartet. Noch wenige Sekunden bis zum nächsten Halt, bis die Bremsen sich an die Räder des Zuges pressen, was mich jedes Mal fast wahnsinnig macht. Noch etwa 100 Meter. Noch 5 Atemzüge. An insgesamt 8 Stationen bleibt der Zug stehen. Vor jeder Station drücke ich den Knopf an der Seite meines Smartphones, um die Lautstärke hochzupegeln. So wie jetzt. Trotz des statischen Rauschens aus den großen Kopfhörern nehme ich das Bremsen wahr und mir wird schlecht. Hastig stehe ich auf, stehe zwischen Körper gezwängt im Gang und warte auf das letzte Rucken des Waggons, bis er zum Stillstand kommt. Ich trete auf der Stelle und höre plötzlich ein Jaulen. Schlimmer als das Bremsen des Zuges, schlimmer als schreiende Kinder oder Feuerwerksraketen. In meinem Kopf scheint sich ein Presslufthammer von innen an den Schädelwänden entlang zu arbeiten. Hektisch schaue ich mich um. Neben mir steht ein hässlicher, haariger Höllenhund und gibt Laute von sich, die mir Schweißperlen auf die Stirn treten lassen. Ich will nach unten greifen, meine Hände um seine Kehle legen und zudrücken, ihm den Hals umdrehen, ihn... In dem Moment gehen die Türen auf. Ich hebe meinen Fuß von der Pfote des verfluchten Hundes und dränge mich vorbei an den anderen Fahrgästen, falle aus dem Zug fast auf den Bahnsteig und eile los. Aus der U-Bahn-Station raus, die Treppe hoch und in das grelle Sonnenlicht. Die Straße entlang, dann zwischen zwei eng beieinander stehenden Hochhäusern hindurch in den schattigen Hinterhof. Keuchend bleibe ich stehen, lehne mich an die kühle Hauswand und setze die rauschenden Kopfhörer ab. Der Straßenlärm ist hier hinten gerade so auszuhalten. Ich atme auf. Ich schließe die Haustür auf und trete in den Hausflur. Das Rattern des Aufzuges ertrage ich jetzt nicht, also steige ich die Treppen hinauf. Ein Stockwerk über mir öffnet sich eine Wohnungstür und Kindergeschrei schallt durch das Treppenhaus. Es dringt zu mir herab, dringt in meine Ohren. Panisch setze ich die Kopfhörer auf, doch die Audiodatei mit dem Rauschen ist abgelaufen. Ich habe vergessen, auf Repeat zu drücken. Das Geschrei klingt dumpf durch die großen Schalen meiner Kopfhörer. Mit Tränen in den Augen fange ich an zu rennen, nehme immer 2 Treppenstufen auf einmal. Im ersten Stock jage ich an den Kindern vorbei, stolpere fast über die verstreuten bunten Kinderschuhe. 2. Stock, 3. Stock, hätte ich doch bloß den Aufzug genommen. 4. Stock, 5. Stock, die Schreie werden langsam leiser. 6. Stock, mit zitternden Fingern schließe ich auf und lasse die Tür hinter mir ins Schloss fallen. Schwer atmend sinke ich zu Boden, lehne mich an die Tür und lege meinen Kopf an den grauen Schaumstoff, halte die Luft an und höre nichts. Die Lunge pfeift leise, mein Herz schlägt auf Höhe des Kehlkopfes, sonst ist es still. Ich hole ein paar Mal tief Luft, mache die Deckenlampe an und schaue mich in meinem Wohnraum um. Ein stilles Gefängnis inmitten der Großstadt. Ausgekleidet mit dem dicksten und teuersten Akustikschaumstoff, unter dem sich zusätzliche Absorberplatten befinden. Die weichen, dunkelgrauen Pyramiden ragen von allen Wänden und der Decke in den Raum hinein. Die meisten Geräusche werden von meiner Konstruktion geschluckt, sodass ich es hier ohne Gehörschutz aushalten kann. Ich lege den Kopf in den Nacken und denke an die Mühe, die es mich gekostet hat, mein Reich so abzuschotten. Über der Tür ragen die beiden farbigen Drähte der Wohnungsklingel zwischen Schaumstoffgipfeln hervor. In der Nacht nehme ich die dicke, aber leichte Schaumstoffplatte vom Fenster weg, stelle sie auf den Boden und reiße den Fensterflügel weit auf. Manchmal, gerade im Hochsommer, habe ich das Gefühl, dass ich mit den Geräuschen auch den Sauerstoff aus meinem Reich verbannt habe. Die Zeit, in der die letzten Partywütigen zumindest unter der Woche schon in ihren Betten liegen, die Frühaufsteher und Brötchenverdiener aber noch nicht auf der Straße sind, gehört alleine mir. Ich gehe die restlichen Stockwerke nach oben und öffne die schwere Stahltür, die auf das Dach führt und nie verschlossen ist. Schon vor Jahren habe ich Schmieröl in die Scharniere geträufelt, damit sie beim Öffnen nicht quietscht. Vom geschotterten Flachdach des Hochhauses aus ist die Welt dort unten viel erträglicher. Viel kleiner und vor allem so viel leiser. Ich setze mich an den Dachrand, lasse die Füße herunterbaumeln und atme die laue Sommerluft ein. Viel Zeit habe ich nicht. In nicht mal einer halben Stunde werden die ersten Vögel anfangen zu zwitschern. Dann ist es vorbei mit meiner Atempause. Dann gehe ich zurück in meine sichere Zuflucht, schlafe noch ein paar Stunden, bleibe wie schon öfters der Universität fern, wo ich mich als Einzelgänger und Langzeitstudent mit unauffälligen Ohrstöpseln durch die Vorlesungen quälen muss, die Pausen zwischen den Regalen der Bibliothek verbringe, auf dem Heimweg von den lärmenden Menschen und den kreischenden Bremsen des Zuges schier wahnsinnig werde, um dann völlig erschöpft und mit dumpf klopfenden Kopfschmerzen in meine Wohnung zu stürzen und... Nein, schießt es mir durch den Kopf. Ich öffne die Augen. Es dämmert, langsam wird es hell. Nein, sage ich mir und fühle im Bauch, wie es mir warm in die Brust steigt und meine Fingerspitzen zu kribbeln beginnen. Nein, sage ich leise, nur für mich und in dem Moment entscheide ich, nein. Es ist höchste Zeit, dass sich etwas ändert, dass ich etwas ändere. Es ist höchste Zeit, den Lautstärkeregler endgültig auf Null zu drehen. Und zwar nicht nur in meiner Wohnung, sondern in meinem Kopf. Ich werde eine Lösung finden. Mit einer seltsam freudigen Unruhe stehe ich vom Dachrand auf, klopfe meine Hose ab und gehe zurück in den unangenehm riechenden Hochhausflur. Bei jedem Schritt, so vorsichtig ich meine nackten Füße auch auf die verdreckten Steinstufen setze, dringt das widerlich schmatzende Geräusch an meine Ohren, das meine blanken Fußsohlen verursachen. Ich lächle. Wenn alles funktioniert, wird es in meiner Welt bald nur noch Schweigen geben. In der Wohnung schließe ich das Fenster, stelle die Schaumstoffplatte wieder davor. Ich stecke mir die veilchenfarbenen Stöpsel in die Ohren und fahre den Laptop hoch. Diese wirken am besten gegen das leise Brummen und Rattern des Geräts. Nach stundenlanger Recherche klappe ich den Laptop zu. Die Sonne scheint durch die Ritzen der Schaumstoffe am Fenster. Längst ist es Mittag. Zufrieden falle ich in die Kissen und schlafe ein. Ich werde erst von dem ohrenbetäubenden Sommergewitter wach, das abends über der Stadt wütet. Verschwitzt und verwirrt stelle ich fest, dass es bereits nach 22 Uhr ist. Ich nehme mir den Block mit meinen Notizen, gehe sie nochmal durch und überlege, wie ich meinen Wunsch so formulieren kann, dass ich bekomme, was ich brauche. Hey, es tut mir leid, dass ich mich so lange nicht bei dir gemeldet habe, aber in letzter Zeit habe ich viel um die Ohren, ich komme zu rein gar nichts mehr. Allerdings bräuchte ich nun mal deine Hilfe. Stimmt es, dass du aktuell im St. Vinzenz Hospital arbeitest? Dein Medizinstudium ist ja nun abgeschlossen, oder? Ich meine also, was gehört zu haben. Na, wie auch immer, ich dachte, ich könnte dich um Folgendes bitten. Besorgst du mir bitte Medikamente mit dem Wirkstoff Neomycin bzw. irgendein anderes Aminoglykosid-Antibiotikum? Ich hatte zum Beispiel an Myozin als Tabletten und Zytomyozin als Creme gedacht. Etwa 200 Tabletten und ein paar Tuben Creme sollten reichen. Es ist wichtig, dass das Zeug auch wirkt, deshalb hatte ich an eine relativ hohe Dosierung gedacht. Ist das möglich? Wenn ja, melde dich bitte. Den Preis bestimmst du. MFG, PM. Mit zitternden Fingern drücke ich die Sendentaste und frage mich, ob er mich für verrückt halten wird. Mehr Sorgen bereitet mir allerdings, ob er seine illegalen Geschäfte aufgegeben hat und nicht bereit ist, mir diesen Gefallen zu tun. Dann bin ich aufgeschmissen, denn nur durch Diebstahl komme ich an die Medikamente in dieser Menge heran. Doch meine Sorge scheint unbegründet. Der Bildschirm meines Smartphones leuchtet auf und kündigt einen Anruf an. Das ging überraschend schnell. Fast etwas zu schnell für meinen Geschmack. Was soll ich denn sagen? Klar hat er meine Nummer noch gespeichert und wird das mit mir am Telefon statt per E-Mail besprechen wollen. Also nehme ich die Stöpsel aus den Ohren. Das Geräusch erinnert mich an Dichtungsgummis, die sich voneinander lösen, wenn der Kühlschrank geöffnet wird. Ich halte das Smartphone eine Armlänge von mir weg und drücke auf den grünen Hörer. Ey, Kumpel, lang nichts gehört von dir. Sag mal, was hast denn du vor? Willst du deine Oma ausschalten oder wen willst du mit der Masse an Chemie lahmlegen? Er schreit. Ich habe vergessen, dass er zu den Menschen gehört, die am Telefon schreien. Ich beiße die Zähne zusammen. Ja, hi, sage ich bemüht freundlich. Wer was haben will, muss freundlich sein, schießt es mir durch den Kopf und ich setze noch ein breites Grinsen auf, obwohl er es nicht sehen kann. Cool, dass du dich so schnell meldest. Bin gar nicht auf die Idee gekommen, dich einfach anzurufen. Na egal, was sagst du zu meiner Bitte? Er lacht, hustet und lacht noch einmal. Er raucht also immer noch so viel. Sagst du mir, wozu du das alles brauchst? Fragt er mich. Ich wusste, dass er mich das fragen wird. Und ich weiß, dass er mir keine meiner Ausreden abkaufen wird. Nein. Kurze Stille auf der anderen Seite. Hast dir wohl was Ernsthaftes eingefangen, was? Ja, okay, sagt er zögerlich. Ich bin heute Abend in der Nachtschicht und werde schauen, was wir so da haben. Sagen wir treffen uns Freitag 7:30 vorm Botanischen Garten. Da komme ich auf dem Weg zur Arbeit sowieso vorbei. Sollte was dazwischen kommen, melde ich mich nochmal. Alles klar? Alles klar, sage ich etwas atemlos, als mir bewusst wird, dass ich die ganze Zeit die Luft angehalten habe. Und wie viel? 500. Gut, dann bis übermorgen, sage ich und lege auf. Obwohl es erst kurz nach 7 Uhr ist, knallt mir die Sonne ins Gesicht. Noch ist der Botanische Garten fast menschenleer. Ich rutsche auf der Bank ein Stückchen weiter in den Schatten und drücke die limonengrünen Stöpsel tiefer in meine Ohren. Trotzdem kann ich das grelle Zwitschern der Vögel in den Bäumen noch hören. Hoffentlich beeilt er sich. Ich schreie fast auf, als mir eine große Pranke von hinten auf die Schulter schlägt. »Na, Kumpel, erschrocken?« fragt er lachend. Ich nehme hastig die Ohrstöpsel heraus. Bloß nicht unfreundlich erscheinen. »Ja, ein bisschen«, gebe ich zu und räuspere mich nervös. Ich hasse den Bass seiner dröhnenden Stimme. »So«, sagt er, holt einen unverfänglich aussehenden Stoffbeutel aus seiner Umhängetasche und reicht ihn mir. Er sieht aus, als würden sich darin mehrere Dutzend Lego-Duplo-Steine befinden. »Hoffen wir mal, dass es nicht auffällt, wenn so eine Menge plötzlich einfach verschwunden ist.« Ich zähle ihm wortlos die Scheine in die Hand. »Und«, setzt er an, »du weißt, dass das Zeug ototoxisch wirkt? In diesen Massen hundertprozentig. Nur, falls du es nicht wissen solltest. Irreversibler Hörverlust garantiert, wenn du dir das alles reinpfeifen solltest. Aber das hast du ja wohl nicht vor.« »Ach was, natürlich nicht. Danke für die Info und danke fürs Geschäft«, sage ich. »Schlaues Kerlchen«, denke ich grinsend, als ich mich von ihm abwende und der Kies unter meinen Schuhsohlen knirscht, sodass mir das Lachen schlagartig wieder vergeht. Ich verschließe meine Ohren wieder mit Stöpseln, diesmal mit den hellblauen, die den Straßenlärm am besten dämpfen, und umklammere mit verschwitzten Händen die Trageriemen des Stoffbeutels. Ich schütte den Inhalt des Beutels auf mein Bett und öffne die erste Packung, drücke 5 Tabletten aus dem Blister, werfe sie mir in den Mund und spüle sie mit einem großen Schluck purem Gordons herunter. So ein Anlass muss schließlich gefeiert werden. Die Risikofaktoren für Ototoxizität sind hohe Dosierung, sehr hoher Blutspiegel, häufige Gabe, lange Therapiedauer, insbesondere über 3 Tage, lese ich noch einmal in meinen Notizen nach, wie so oft in den Tagen zuvor. Ich öffne eine der Tuben und drücke etwas Creme in jedes Ohr. Dann vergrabe ich mein Gesicht in den Kissen. Jetzt heißt es also nur noch brav die Medikamente nehmen und abwarten. Abwarten und Gin trinken, bis die Welt um mich herum verstummt. Abwarten, bis mein neues Leben beginnt. Als die Blitze meines Lichtweckers durch den Raum zucken, fühle ich mich wie erschlagen. 3 Stunden sind vergangen und es ist Zeit für die nächste Dosis. Und Zeit für die nächste Stufe. Ich spüle die nächsten 5 Tabletten mit Gin herunter. Rechne nach und nehme vorsichtshalber nochmal 2. Meine Hände zittern, das Herz rasend, schiebe ich auf die Angst. Darf keinesfalls im Gehörgang bei perforiertem Trommelfell angewendet werden. Lese ich, wische mir über die schweißnasse Stirn, greife nach der Infusionsnadel, schließe die Augen und führe sie zuerst langsam in den rechten Gehörgang ein. Mein Mund ist trocken, meine Zunge klebt pelzig am Gaumen und mir ist schlecht. Das Herzrasen wird auch nicht besser, wenn ich die Augen geschlossen lasse und ganz langsam tief ein- und ausatme. Die Schmerzen in meinen Ohren hätte ich mir nie so schlimm vorgestellt. Es ist, als verbrenne ein Feuer langsam meine Gehörgänge. Im 3-Stunden-Takt erhellt der Lichtwecker mein Zimmer. Allerdings weiß ich nicht mehr, wie oft er mich schon daran erinnert hat, dass es wieder Zeit ist. Ich habe nicht die Kraft, auf die Uhr zu schauen. Habe auch kaum noch Kraft, die Tabletten zu schlucken, die immer größer werden. Die in meinem Mund aufquellen und an denen ich fast ersticke. Ich bin nass geschwitzt, will aufstehen, doch meine Arme und Beine sind taub, sie gehorchen mir nicht. Erschöpft schließe ich wieder die Augen. Mir sticht etwas in die Seite und ich ziehe eine der Tablettenpackungen unter mir hervor. Im Schlaf muss ich mich wohl darauf gerollt haben. In meinem Bett liegen leere Verpackungen und Blister verteilt. Das Bettlaken ist nass. Wie spät ist es? Ich greife nach der Flasche neben meinem Kopfkissen. Sie ist leer. Alles dreht sich. Wasser. Ich brauche Wasser. Langsam nehme ich 5 Tabletten in die Hand und will aufstehen. Mir ist schlecht. Ich rutsche von der Bettkante und schlage mit dem Kopf auf den Boden auf. Röchelnd komme ich zu mir und übergebe mich auf den Teppich. Die Tabletten halte ich fest in meiner Faust und robbe zur Küchenzeile. Als ich versuche, mich daran hochzuziehen, taumle ich zur Seite und stütze mich am Kleiderschrank ab. Schwer atmend lehne ich meine Stirn gegen den Schrankspiegel, hebe langsam den Blick und erschrecke. Mit blutunterlaufenden Augen starrt mir eine Gestalt entgegen. Das kann nicht ich sein. Die Kreatur hat blutige Striemen im Gesicht. Ich lasse mich am Spiegel hinuntergleiten und schleppe mich zurück ins Bett. Im schummrigen Licht der Nachtlampe sehe ich rote Pusteln auf meinen Armen, auf den Handrücken und Schienbeinen. Scheiße, denke ich, verschlucke mich und höre mich gedämpft husten. Ich greife mir an die Ohren, suche nach den Stöpseln. Keine mehr da. Nur Creme, Unmengen von Creme. Sie klebt, verklebt meine Haare. Ich wische mir über mein glühendes Gesicht. War Fieber nicht eine der Nebenwirkungen? Ich dämmere wieder weg. Mein Körper schmerzt, meine Arme und Beine zittern. Die letzten Male, als ich versuchte aufzustehen, fiel ich zu Boden. Leichte Gleichgewichtsstörung, das hatte ich mir anders vorgestellt. Ich hebe meine Hände vor mein Gesicht. Als ich die Blutreste unter meinen Fingernägeln sehe, lasse ich die Hände angeekelt wieder sinken. Meine Haut brennt. Was hat mich diesmal geweckt? Ich drehe mich um. Die Ginflasche fällt vom Bett. Sie zerspringt lautlos auf dem Boden. Ruckartig setze ich mich auf, starre fassungslos auf die Scherben und höre plötzlich ein Geräusch in meinem Kopf. Ich klatsche direkt neben meinem Ohr in die Hände und höre nichts. Außer einem unangenehmen Fiepen. Ich lasse mich von der Matratze gleiten, lande mit meiner Handfläche auf einer Scherbe und schreie auf. Doch ich höre mich nicht. Noch einmal schreie ich auf. Ich höre mich nicht. Nehme nur die Vibration der Stimme wahr. Ein Lächeln huscht über meine Lippen. Meine Mundwinkel zucken kurz nach oben. Ich bin müde. Unglaublich müde. Ich reiße die Augen auf. Das schreckliche Geräusch scheint meinen Schädel zu sprengen. Langsam hebe ich meinen Kopf vom Boden, drehe ihn zur Seite und starre meinem Spiegelbild in die roten Augen. Das Fiepen schwillt weiter an. Es wird lauter und lauter, es dehnt sich aus, jagt mir Schauer über den Rücken. Ich öffne den Mund, ich brülle so laut ich kann. Ich komme nicht dagegen an. Komme einfach nicht dagegen an. Panisch schlage ich mir mit den flachen Händen auf die Ohren, greife nach der Infusionsnadel und... Es ist dunkel in meiner Wohnung. Ich weiß nicht, wie lange ich ohnmächtig war. Vorsichtig stemme ich mich hoch, stütze mich mit einer Hand an der Wand ab, greife den letzten vollen Blisterstreifen, drücke alle Tabletten heraus und stopfe sie mir in den Mund. Sicher ist sicher. Ich wanke zur Küchenzeile, öffne die Tür des Geschirrschrankes und schiebe mit letzter Kraft den Tellerstapel heraus. Das Porzellan zerspringt, unzählige Scherben fliegen durch das Zimmer, der Boden vibriert. Es bleibt still.